wir sind wieder zurück.
Back in biz.
We are back.
Das hat jetzt aber auch an, als hätten wir ewig lange Pause gehabt.
Back in the game. Ja. Was ist jetzt? Mai.
Ja, wir haben Mai, genau. Ich wollte auch erst den Witz reißen, oh, jetzt ist Judy alt, aber gut, die Folge das kommt ja nächste Woche schon raus.
Ich habe erst am 8. Mai Geburtstag.
Ja, deswegen, also.
Am Muttertag dieses Jahr. Ich find's toll. Nicht.
Ist das nicht immer?
Naja, Muttertag ist nächste Woche Sonntag.
Ja, ich weiß, aber ist das nicht immer am 8. Mai?
Nein. Muttertag ist immer am Sonntag, warum auch immer, und ist immer der zweite Sonntag im Mai.
Ah, okay.
Und dadurch, dass der 1. Mai dieses Jahr auf den Sonntag fällt, habe ich am Muttertag Geburtstag.
Kann meine Mutter ja mal Blumen schicken, wäre mal eine Idee.
Ja. So. Mache ich nämlich dann auch.
Ist eine gute Idee.
So, Leon, gibt's denn wie immer irgendwas Neues?
Naja gut, man könnte jetzt vielleicht so, was ist Neues in der Welt? Also neu, wirklich neu. Zum Beispiel der Prozess Amber Heard gegen Johnny Depp oder Johnny Depp gegen Amber Heard. Das ist ja bei den beiden so.
Ja, beide verklagen sich irgendwie gegenseitig auf Verleumdung.
Ja, beziehungsweise es gibt ja jetzt, wenn man das so guckt, verschiedene Sachen, die halt wirklich schon bestätigt sind, wo man sich auch so denkt, okay. Also Stammschlag bei Prominenten ist halt immer lustiger irgendwie als bei richtigen Menschen, finde ich.
Ja.
Aber auch so, was so ans Tageslicht kommt, was die beiden wohl in der Beziehung beziehungsweise so gemacht haben. Beziehungsweise ich habe halt nur mal gekriegt, was so Amber Heard alles so für Scheiße baut. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich habe irgendwie nur gehört, dass sich Johnny Depp, glaube ich, auch mal selber umbringen wollte. Oder selber verletzen wollte.
Na, ich fand das so lustig. Sie hat mir auch anscheinend irgendwie einen Finger abgetrennt. Und dann den hat er sie, so unter dem Motto, haben sie sich den vielleicht allein abgetrennt?
Hm.
Aber ja.
Ja, auf jeden Fall geht es ja auch um eine relativ große Summe. Die beiden sich gegenseitig verklagen.
Ja, vor allem, ich habe auch noch irgendwie, wie war das, auch wenn sie sich jetzt scheiden lassen, dass sie in den Häusern leben darf und ihren
sind Wagen die sind doch schon geschieden.
Sind sie das schon?
Echt? Ja, die sind schon länger geschieden. Das ist schon, oh, die sind schon vor ein paar Jahren geschieden worden und sind jetzt sozusagen, also er hat sie dann halt verklagt wegen Verleumdung. Mhm. Also ich weiß halt, dass er auf jeden Fall die Scheidung wollte und dann auch mit eingereicht hat von wegen so nach Motto, ja, wegen psychischer und physischer Gewalt.
Ja, na ja, gut, das Ehe. Ist halt so dieses, ne, du wusstest das, du wusstest zum Beispiel jetzt nicht, dass sie mit Elon Musk vorher zusammen war.
Nee.
Wie gesagt, ich habe das auch gefahren, fand ich lustig.
Ja, und er verklagt sie ja irgendwie auf 50 Millionen Schadensersatz und sie verklagt ihn auf 100 Millionen.
Ja, du. Ja, gut, Schlammschlacht halt, ne?
Ja.
Nicht schön.
Finden wir eigentlich manchmal relativ interessant. Kann man ja mal noch ein bisschen weiter verfolgen,
ja,
was da dabei rauskommt.
Ich würde auch mal sagen, ich glaube, das zieht sich auch noch ein bisschen auf jeden Fall.
Auf jeden Fall auch sehr interessant, dass eigentlich alle Werbepartner und so den Kontakt auch komplett, also nicht den Kontakt, aber die Kampagnen und so komplett abbrechen mit Johnny Depp, außer Dior. Dior bleibt bei Johnny Depp.
Ich finde aber auch so geil, zum Beispiel, wenn du mal so im Internet so verfolgst, die sind zum Beispiel alle auf Johnny Depps Seite,
ja,
und wollen, dass Amber Heard überall rausgestrichen wird.
Ja.
Gibt es ja schon irgendwie Petitionen, dass sie nicht mehr in Aquaman 2 mitspielen soll.
Ja.
Finde ich voll lustig.
Ja, ich finde es aber auch schwach, sozusagen von Disney und so gleich Partei zu ergreifen und zu sagen, okay, komm, Johnny Depp, du bist jetzt raus.
Aber der hat ja auch gesagt, zum Beispiel, Fluch der Karibik wird endlich wieder mitspielen.
Er hat gesagt, er wird ja generell nie wieder zu Disney zurückkehren.
Ist auch vollkommen richtig so.
Ja, würde ich aber auch nicht. Weil ich meine, er ist halt mit einer derjenigen, die Disney auch mit so erfolgreich gemacht hat. Ich meine, Jack Sparrow einfach ein mega Charakter.
Er ist auch ein sehr wandlungsfähiger Schauspieler, wenn du mal überlegst, was er für Rollen so spielt.
Natürlich, auf jeden Fall. Aber das ist ja, also ich sag mal so, Fluch der Karibik ist ja mit einer deiner größten Rollen auch gewesen, wo halt viele dann auch noch mal... und er ja selber auch meinte, ja, von wegen, er hat ja selber noch was der Figur hinzugegeben, er hat ja selber noch an den Dialogen geschrieben und Witze eingefügt oder was weiß ich nicht. Und letztendlich komplett zum Profit von Disney und dann kommt irgendeine Anschuldigung und dann bist du gleich raus.
Ja.
Schon sehr schlecht, Disney. Sehr schlecht.
Aber ja, gut, das ist halt Geld, ne? Und dann gibt es da Leute, die sagen, dann boykottieren wir Disney und dann kann Disney, ne? Bevor die andere Filme gucken, warum auch immer.
Wir gehen alle jetzt zu Pixar.
Ja. zu Warner Bros.
Ja. Okay, ja, sonst gibt es jetzt, glaube ich, auch relativ wenig.
Ich überlege jetzt gerade so hier, so in Deutschland, ob es da jetzt irgendwas Neues irgendwie gab, so was jetzt nicht halt, wie der Krieg betrifft.
Ja, und zwar Nein.
Ich überlege auch gerade.
Nein, es gibt einfach nichts.
Nee. Also eigentlich hat alles momentan so irgendwie mit dem Krieg oder mit Corona zu tun und ich finde, das sind so Themen, die hört ihr genug über den Tag, die seht ihr genug auf Instagram, weiß ich wo. Darüber müssen wir uns jetzt auch nicht unterhalten, oder?
Also, ja, und über die Regierung aufregen, wie jeder, brauchen wir uns jetzt auch nicht.
Das machen wir im Privaten, das reicht.
Genau. So.
Jo.
Wir haben heute wieder einen wundervollen Fall von mir.
Yeah.
Und uns verschlägt es nach Amerika. Zum zweiten Mal. Gleich nachdem Leon einen Fall aus Amerika hatte, dachte ich mir, ich leg mal nach.
Ist ja nicht so schlimm. Das ist halt so, wir versuchen ja doch abwechslungsreich zu sein, aber komm, Amerika, da sind so viele Vollidioten, das ist einfacher.
Ja, das ist wirklich auch.
Und da findet man auch spannend. Erstens das, man findet halt auch absolut viel aus, weitaus mehr. Ich habe letztens zum Beispiel mal einen gehabt aus Portugal, da habe ich mir gedacht, können wir was machen. Du findest kaum Quellen.
Ja.
Zumindest keine auf Deutsch oder auf Englisch.
Und es gibt immer Dokus. Über ja. die aus Amerika gibt es immer Dokus. Natürlich meistens auf Englisch, aber es gibt immer Dokus. Und dann äußert sich die Schwester, der Bruder des Opfers, die Schwester des Mörders. Ja, und oh mein Gott, das habe ich nicht erwartet. Aber du hast da immer alles, du hast alles. Du könntest sogar wissen, wann derjenige das erste Mal GV hatte, Geschlechtsverkehr. Selbst das würden sie in die Doku mit reinnehmen. Weil
ich finde halt in den Dokus immer so geil, das ist so, er war ein ganz lieber Mann, bis er es dann nicht mehr war. Habe ich jetzt nicht kommen sehen. Bei einer Doku über einen Mörder. Aber ja, du hast recht, also da versucht auch irgendwie jeder nachher Geld rauszumachen.
Ja.
Vor allem so, ich sag mal jetzt, die nicht Hinterbliebenen, die von dem Mörder, die von mir versuchen, komischerweise Geld rauszuschlagen. Möchte nichts mit dem Typen zu tun haben, aber für ein Interview stehe ich zur Verfügung, wenn es Geld fließt.
Ja, aber nur mehr, nicht weniger.
Ja, natürlich.
So, und zwar verschlägt es uns nach Sacramento.
Das ist auch so eine extrem berühmte Stadt, aber ich weiß nicht wofür.
Ich auch nicht.
Weil das hat, ich weiß so, viele von euch gucken, ob schon diese ganzen Criminal Minds, Law and Order, Law and Order vielleicht nicht, passt jetzt nicht dazu, weil es ja nur New York ist, aber diese ganzen Krimis, da gibt es immer irgendwie ganz viele Fälle aus Sacramento.
Sacramento ist letztendlich, ich glaube, auch einfach nur so ein Umschlagplatz, so wie ich es mitbekommen habe. Und zwar, du kommst von Sacramento zum Beispiel nach Nevada, nach was weiß ich nicht wohin. Also das ist meistens einfach nur der Punkt, wo du weiterreist.
Ach so, okay.
Also so, du lebst, wenn du jetzt zum Beispiel da lebst, dann ist halt alles nicht weit entfernt. Aber letztendlich steht die Stadt für sich eigentlich für nichts.
Na gut, Durchreise. Ja, gut,
Durchreise. Ja, so ein okay, so ein eigentlich letztendlich, ja, genau, so ein Durchreiseort.
Okay, ist drin.
Und wir befinden uns Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er. Und da ist Sacramento eher noch so ein schläfriges Städtchen, gibt kaum Straftaten, ist alles sehr ruhig. Und im November 1980 verschwindet dann auf einmal ein junges Pärchen. Also es wird erstmal als vermisst gemeldet und das Paar war auf einer Party gewesen. Und zwar handelte es sich bei dem Pärchen um die 21-jährige Mary Elizabeth Sowers und den 22-jährigen Greg Miller.
Miller. Ja, cool, aber das ist ein ziemlich junges Paar sogar noch, ne? Also,
ja.
Auch
ja.
durften damals gerade offiziell saufen in Amerika.
Richtig, genau. Schön. Also Mary Beth war auch eine sehr hübsche junge Frau, die hatte so blonde, füllige, kurze Haare.
Ich bin jetzt irgendwie gerade, wie man sich füllige Haare vorstellt.
Viele Haare, also jetzt nicht
da musst wenig du mir, Haare, musst du mir verteilen, ich habe keine.
Volumen, Voluminous, ich sag einfach mal so. Sie war auch eine sehr verantwortungsbewusste junge Frau. Und sie zog sich auch gerne wie so eine Businessfrau an. Also die anderen Frauen in ihrem Alter war immer so T-Shirt und Jeans. Und sie war dann halt immer so, ja, gerne mal eine Bluse oder
ein Rock. Hemdrock.
Ja, sowas. Sagen, so also einfach so ein bisschen businessmäßig und nicht halt dieses typische, standardmäßige.
Schlicht schick, wollte ich gerade sagen.
Genau. Sie war auch eine, also sie hat studiert zu dem Zeitpunkt mit 21 Jahren und sie war eine sehr gute Studentin und vor allem auch sehr gut in Mathe und Fremdsprachen. Und sie verliebte sich an der Uni in Greg Miller. Und die beiden sind auch schon verlobt.
Oh. Weißt du, was Greg gemacht hat, also so an Studium?
Nö.
Okay.
Also sie haben beide auf derselben Uni studiert, was die beiden jetzt aber einzeln studiert haben, das konnte ich jetzt nicht rausfinden. Ja, und zwar waren die beiden in einem Restaurant an dem Abend und haben, also in der Stadt, und haben da eine Feier besucht. Und zwar war das eine Founders Day Party, also eine Gründertagsparty. Ja, ich habe versucht rauszufinden mit dem Gründertag, wie man das am besten erklären kann, aber es ist irgendwie nicht so einfach.
Ich überlege jetzt gerade, werden da nicht einfach so praktisch nur die Gründerväter gefeiert? War das nicht?
Und es ist halt nicht der 4. Juli, weil irgendwie dir immer angezeigt wird, wenn du Founders Day auch jetzt zum Beispiel mal googelst, wenn du jetzt Founders Day oder auf Deutsch Gründertag in den USA eingibst, dann kommt gleich automatisch der Unabhängigkeitstag, der 4. Juli. Es ist aber natürlich nicht dasselbe. Das wird am anderen Tag gefeiert.
Ja, gut.
Auf jeden Fall waren sie auf dieser Founders Day Party und die Veranstaltung wurde von der Studentenverbindung geplant, in der die beiden waren. Und die waren deswegen auch beide förmlich gekleidet. Also er hat halt einen Anzug an und sie halt ein schickes Kleid. Okay. Und ja, also haben sich anscheinend dann halt mal richtig schick gemacht. Ja, und
das ist so, das kann ich mir so unter Verbindungen überhaupt nicht vorstellen, so dieses Schicke, ne? Was man halt wieder so kennt, so aus Film und Fernsehen. So, ja. Verbindungen, ja, oder geht's noch ums Saufen?
Ja. Nein, aber hier anscheinend nicht. Okay. Schön. Also sie hatten da auch sehr viel Spaß und tanzten dort auch und gegen etwa Mitternacht sind sie dann wieder von der Party losgegangen und wollten dann sozusagen nach Hause, wahrscheinlich in ihre Studentenwohnung. Und ein Freund von den beiden ging dann auch kurz nach ihnen mit seiner Begleitung von der Party weg. Und er sah dann auf dem Parkplatz, wie Mary und Greg auf dem Rücksitz eines blauen Wagens saßen. Und ja, wie das dann halt eben so ist, ne, junge Leute. Der Freund ging dann halt zu dem blauen Auto hin, setzte sich vorne auf den Fahrersitz und er tat dann so, als würde er fahren. So mit dem Lenkrad rumgespielt, hat dann so nach hinten geguckt und meinte zu den beiden, wo soll's denn hingehen?
So einfach nur so doch etwas angetrunken halt, ne? Also ja, dieses typische...
Kann man sich so vorstellen, genau. Und Greg sagt dann halt auch so zu ihm, so nach Motto, er soll jetzt verschwinden. Also er soll jetzt einfach weggehen, verschwinde. Okay. Und auf einmal kam eine kleine blonde Frau angerannt, die schon rumschrie und rannte zum Auto und riss die Tür auf und ohrfeigte den Freund auch und schrie ihn halt an, er soll aussteigen und er soll halt verschwinden. Mhm. Und die kleine blonde Frau, ja, hatte sich dann auf den Fahrersitz gesetzt und ist dann einfach weggefahren. Mit Mary Beth und Craig hinten auf dem Rücksitz.
Okay.
Der Freund hatte sich dann auch noch zum Glück das Nummernschild notiert, weil er die ganze Situation ganz schön absurd und komisch fand und das halt auch einfach gar nicht zu Mary Beth und Craig gepasst hat. Ja, vor allem also diese Situation an sich.
Ja, so dieses vor allem verschwinde jetzt.
Okay. Ja. Und deswegen ging dann auch die Polizei, also deswegen gingen dann auch die Freunde zur Polizei, weil sie das halt extrem komisch fanden und die tauchten halt auch nicht wieder auf, die beiden, also Mary Beth und Craig. Und die Polizei glaubte auch den Freunden, also so, und weil eigentlich sind ja beide volljährig, musst du ja nicht direkt ermitteln.
Das ist richtig, ja. Ja, da geht man dann von aus unter dem Motto, ob sie sich nicht doch irgendwie jetzt vielleicht umentschieden haben oder wenn er diese Vermutung macht unter dem Motto, ob es nicht gewollt war.
Genau. Und die Polizei überprüfte aber auch gleich den Fahrzeughalter. Also von dem. Genau. Und der Fahrzeughalter war sozusagen die 23-jährige Charlene Gallego und ihr Vater. Die waren wohl beide eingetragen als Fahrzeughalter von dem Auto. Und die beiden waren, also. Charlene und ihr Vater waren halt auch wohnhaft in einem wohlhabenden Vorort. Also.
Ich überlege gerade, ob ich den Namen irgendwo erkenne. Callego sagt mir jetzt aber so auf die Schnelle nichts.
Die Polizei fährt auf jeden Fall erstmal zu der Adresse von Charlene und weder der. Also, sie haben halt geklingelt und weder der Vater noch Charlene sollen da sein. Also, das fand die Polizei halt auch ein bisschen komisch, aber okay, gut, passiert halt. Und auf einmal tauchten aber Charlene und ihr Mann Gerald auf. Gerald musste dann los und verschwand. Und der Polizeiofficer bat dann Charlene, dass sie ihm den Wagen zeigen soll. Also der, ne, um den es geht. Und Charlene gab auch dem Polizeiofficer den Schlüssel vom Wagen und der Polizeiofficer fand aber auch nichts Auffälliges in dem Wagen. Also jetzt irgendwie, was jetzt zum Beispiel auf einer Entführung oder was weiß ich nicht was irgendwie hindeuten könnte. Und auf einmal wurde Charlene übel und sie übergab sich, denn sie war hochschwanger. Und sie erklärte dem Officer eben, dass sie schwanger sei, sie Morgenübelkeit leide und sie keine Zeit mehr habe, um sich jetzt um den Officer und die Fragen zu kümmern. Der Officer bat sie dann zur Polizeistation später zu kommen. Und der Officer hatte aber auch nicht den Eindruck, dass Charlene Gallego irgendwas mit dem Verschwinden von Mary Beth und Craig zu tun hat.
Ja, nur ich überlege jetzt gerade, der Mann ist ja ziemlich zum Anfang schon gleich gegangen.
Ja, er musste halt los.
Ja, aber dass man das so, dass die Polizei das in Amerika so zulässt, weil ich denke mal, das ist ja doch schon so unter dem Motto, wenn sie mit uns reden, dann haben sie hier zu bleiben. So unter dem Motto.
Ja, dadurch, dass aber der Mann nicht der Fahrzeughalter war, sondern okay, ja nur Charlene und ihr Vater.
Ja, gut, okay, ja, gut.
War das wahrscheinlich halt eher so. Und der Freund, der auch meinte, es ging ja um eine kleine blonde Frau. Das hat auch übrigens auf Charlene gepasst, also die Personenbeschreibung.
Ja, ja gut, hätte ich mir jetzt denken können. Also, ja. Dass ich, da hätte nicht eine unbekannte kleine Frau auf einmal. Gut, mag sein, dass ich auch ein Auto klauen kann, aber eher unwahrscheinlich.
Auf jeden Fall tauchte Charlene nicht auf der Polizeistation auf.
Weil sie schwanger ist.
Genau, nein. Und die Office, also ein Officer fährt wieder zu ihr nach Hause und wartete auch vor dem Haus, weil keiner war da. Mhm. Und dann kamen die Eltern und der Officer erklärte eben den Eltern, dass sie die Mithilfe ihrer Tochter Charlene bräuchten. Und auf einmal ging dann ein Funk aus El Dorado in Country ein.
Okay.
Und das veränderte dann halt sozusagen den Fall. Und zwar fand man dort Greg Millers Leiche.
Cool. Okay. Okay.
Und zwar neben einer Straße, also es war halt so eine Straße durch nichts sozusagen und dann rechts und links so ein bisschen Feld. Und eben neben dieser Straße, so vielleicht 10, 20 Meter, mit dem Gesicht nach unten fand man ihn. Also er lag halt auf dem Bauch.
Ja, das ist schlampige Entsorgung, ey.
Boah. Und er wurde durch mehrere Kopfschüsse getötet. Und er trug auch noch seinen Anzug, hatte aber keine Schuhe mehr an. Also man hatte ihn so, also es wirkte auch so die auffindende Situation, als hätte man ihn einfach in den Dreck geworfen.
Ja, gut.
Für die Polizei waren nun die Hauptverdächtigen Charlene und ihr Mann.
Verständlich. Aber so. Ihr Mann, nicht ihr Vater?
Mm-mm, ihr Mann.
Okay.
Ja, weil sie ja sozusagen ja auch das Auto fährt. Und wahrscheinlich eben der Vater dann halt auch, weil der Officer hat ja schon mit den Eltern geredet. Der Vater eben wahrscheinlich sagt, er nutzt das Auto nicht, sondern es nutzt halt immer nur
die Tochter. Ja, gut. Das ist allgemein so mit Fahrzeughalter, weil ich glaube, in Deutschland hast du halt einen, der drin steht, ne?
Hast du da nee, du kannst auch noch, du kannst mehrere auch noch eintragen. Ja, ist halt nur versicherungsmäßig.
Ja, gut. Das ist halt. Das ist halt so, ich kenne das von Arbeit halt nur, wir haben meistens immer nur einen, der Halter ist.
Ja. Deswegen. Ja, viele machen das halt eben nicht, dass sie noch einen zweiten mit reinnehmen.
Ja, gut.
Auf jeden Fall sucht die Polizei dann eine Wohnung auf, die auf Gerald zugelassen war.
Mhm.
Und ja, das ist so eine häuserähnliche Wohnung. Also das ist halt keine Wohnung, wie wir uns das jetzt so vorstellen, dass es jetzt ein Wohnkomplex ist mit 5 Etagen, sondern das ist ebenerdig.
Ja, das ist aber typisch amerikanisch. Die genau. Bauen nur in den Großstädten halt nach oben und in kleineren Städten wird ja wirklich eher so Parzellen oder wie nennt man das?
Erdgeschossmäßig ja, gebaut.
Bunkerstil.
Genau, also es ist, deswegen könnte man es jetzt halt auch mit einem Haus eigentlich so ein bisschen vergleichen, weil, also es ist klar, also wie kannst so ein Reihenhaus.
Kannst ja auch eine ebenerdige Dreizimmerwohnung haben, dann hast du halt viele ja. So. Nimmt zwar extrem viel Platz weg, aber kann man machen.
Ja.
Aber gut, die haben eben.
Auf jeden Fall wurde das halt durchsucht und der Officer dachte halt sich, dass das eher so eine Ähnlichkeit hat wie mit einer Gefängniszelle. Er hat es verglichen mit einer Gefängniszelle nicht wegen der Einrichtung, sondern weil halt einfach alles so sauber und in Ordnung war und so makellos. Also er meinte halt auch, da war dann so eine goldene Waschschüssel, daneben waren Schusswaffen mit Munition und selbst das war alles makellos sauber. Das Auto war von ihm makellos sauber. Also das war halt alles so.
So das war jetzt die Wohnung von dem
Gerald Gallego, also von Charlenes
okay.
Mann.
Ah, okay, von dem Mann, okay, von ihrem Mann.
Genau.
Ja gut, das kann sein, dass der Gefängnis halt hinter sich hat, weil sowas prägt einen.
Ja.
Diese Abläufe, das ist ja das, was viele halt in Amerika im Knast lernen, das sind Abläufe. Also wirklich, die haben, sagen wir so, viele, die in Amerika in den Knast kommen, kommen ja meist in den Knast, weil sie keine geregelten Tagesabläufe haben, dadurch werden sie kriminell. blöd gesagt, durch die Psyche. Und in einem Knast ist das so, dass dir das Erste, was dir beigebracht wird, ist ein regelmäßiger Ablauf. Denn ein regelmäßiger Ablauf ist der erste Schritt sozusagen zu einem geordneten Leben.
Ja.
Und dadurch haben die meisten auch mal diesen Putzfimmel.
Wir wissen ja nicht, ob er in der Polizei, oder, also ob ja, er aber, sozusagen im Gefängnis saß, aber man könnte es jetzt eben denken, was du meintest. Ja. Diese, also was ich ja eben gerade meinte, es wurden ja Schusswaffen und Munition bei ihm gefunden, aber mit diesen...
Spricht eigentlich dafür, dass er nicht im Gefängnis war. Also, dann dürfte er offiziell keine Waffe haben. Aber gut, das heißt ja auch nichts.
Genau, wollte gerade sagen, wir haben ja hier einen amerikanischen Fall. Mit Schusswaffen und also diese Schusswaffen und diese Munition konnten aber nicht in Verbindung gestellt werden mit Greg Millers Mord. Also anscheinend hat die Munition nicht gepasst zu den Kopfschüssen.
Ja, gut.
Geschweige denn die Schusswaffen wahrscheinlich.
Ja, je gut, nachdem, das ist halt so, wenn du zum Beispiel ein größeres Kaliber hast, die passen ja vielleicht gar nicht in so eine kleine Handfeuerwaffe zum Beispiel.
Genau. Das wollte ich auch damit ausdrücken. Also hatte die Polizei keine Beweise, dass Charlene und Gerald die Mörder waren. Aber sie waren trotzdem davon überzeugt, dass sie die Mörder sind. Also sie hatten einfach dieses Gefühl, dass das einfach passt.
Das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was halt oft in der Strafvermittlung ein Problem ist. Du hast einen, dem glaubst, dass es der Täter, und dann fängst du nachher an, einfach danach Beweise zu suchen.
Mhm.
Das ist schwachsinnig. Man sucht, man macht, man findet den Täter anhand von Beweisen, nicht die Beweise anhand des Täters.
Ja. Ah. Ja, es ist halt auch, ja. Ich habe es auch nicht verstanden, warum sie dann immer noch davon überzeugt waren, dass die beiden das sind.
Die waren, naja, der Kumpel hat gesagt, die sind zu ihr ins Auto gestiegen. Hätte man vielleicht mal eine Gegenüberstelle machen können. So dem Motto, erkennen sie die Frau wieder?
Ja, keine Ahnung, ob das passiert.
Hätte man machen können.
Vielleicht ist es ja auch passiert. Ich weiß es jetzt
nicht. Kann auch sein, stimmt.
Alles kann ich jetzt auch nicht rausfinden.
Nee, das ist richtig, aber guck mal, dann könnte ich verstehen, dass sie dabei bleiben, dass sie die vielleicht eine Hauptverdächtige ist, wenn der Freund sagt, das könnte sie gewesen sein.
Ja.
Auch wenn das immer so ein bisschen schwammig ist.
Auf jeden Fall blieb ja die Polizei an dem Fall dran und blieb halt auch an Charlene und Gerald Gallego dran.
Mhm.
Eines Abends war Gerald in einer Bar trank ein bisschen viel und irgendwann kam es dann zu so einer Stimmung, dass man der Meinung einfach mal ist, mit seinem Gewehr in die Decke der Bar zu schießen. Ist halt Amerika. Aber natürlich ist es jetzt auch nichts, was in Amerika jetzt komplett üblich ist und deswegen wurde auch die Polizei gerufen, weil natürlich auch andere Angst hatten.
Nein.
Die Polizei untersuchte dann die Munition, die in der Decke steckte. Und hiermit haben wir die Übereinstimmung mit dem Mord an Greg Miller.
Also muss er noch eine zweite Waffe anscheinend gehabt haben. Oder
andere Munition. Mehrere Waffen anscheinend, ja. Auf jeden Fall fahndete die Polizei jetzt nach Charlene und Greg Miller, nach Charlene und Gerald Gallego, Entschuldigung, eben an dem Mord von Greg Miller und dem Mary Beth ist ja immer noch verschwunden, sie wurde ja immer noch nicht gefunden. Charlenes Eltern machten sich auf einmal Sorgen um sie, weil sie einen Anruf von ihr bekommen haben, dass sie ihrer Tochter über Western Onion, also diese Bank.
Ja, ich habe überlegt, entweder war es eine Airline oder was war eine Bank.
Nee,
aber das war ein bisschen
Geld schicken sollte nach Nebraska, dass sie das da abholen können.
Oh Gott.
Und deswegen schalteten sie das FBI ein. Weil sie halt Angst hatten, dass vielleicht ihre Tochter von Greg irgendwie, Gerald, mein Gott, festgehalten wird. Also von ihrem eigenen Mann.
Ja, vor allem, weil es jetzt ja, glaube ich, auch über die Bundesgrenzen hinausgeht, ne? Deswegen musste sie ja das FBI einschalten.
Richtig. Das FBI wollte die beiden abfangen. Es gelang den beiden auch. Also es gelang dem FBI, die beiden auch, den beiden einzigen FBI-Agenten.
Jo.
Auf jeden Fall konnte das FBI die beiden, also Charlene und Gerald Gallego, auch verhaften, also abfangen und verhaften. Sie wurden dann auch wochenlang vernommen, aber keiner von den beiden gestand.
Okay. Vor allem wochenlang?
Ja.
Okay.
Mary Beth wurde 3 Wochen nach ihrem Verschwunden auf einmal gefunden.
Okay. So, ja. Vor allem so auf einem. Okay, ja, gut. Okay.
Ja, also sie wurde einfach gefunden, ja. Also so ist es passiert.
Ja, klar.
Es wurde ja auch weiter nach ihr gesucht, so ist es ja nicht. Es ist ja jetzt nicht, okay, wir haben jetzt deinen Verlobten gefunden, nach dir suchen wir jetzt nicht mehr.
Naja, komm, 1 von 2 ist eine geile Bilanz.
Genau. Nein, sondern es wurde ja auch nach ihr weiter gesucht. So, und sie wurde dann anscheinend auch auf einmal gefunden.
Hm.
Aber sie wurde erschossen und wurde brutal sexuell missbraucht.
Okay.
Also nein, sie lebt nicht
mehr. Ja, das war jetzt, wie gesagt, so dieses, sie wurde gefunden und dann denkt man erst so, yeah, cool, sie lebt ja vielleicht doch noch. Na gut, okay. Hat
nein.
Sich erledigt.
Die Frage ist ja jetzt auch einfach, wer sind denn überhaupt Shailene und Gerald Gallego? Ja. Ich meine, nach denen wird hier ermittelt, also es wird davon ausgegangen, dass die beiden Hauptverdächtige eines, mittlerweile zwei, war, zwei Ermorde sein sollen.
Ja, das war jetzt aber auch ein schwerer Satz, gebe ich dazu. Aber ja, bis jetzt, also man, sie wurden jetzt bis jetzt vorgestellt, halt Shailene war an dem Auto anscheinend, hat genau. Die weggefahren und der Mann war auch da.
Genau, also der Mann soll irgendwas auch damit zu tun haben. Kommen wir auch gleich einfach mal zum Mann.
Oh.
Und zwar zu Gerald Armand Gallego. Er wurde geboren am 17. Juli 1946 in Sacramento, Kalifornien, also auch in Sacramento. Und er...
46?
1946, ja.
Oh Gott.
Also das Verschwinden war ja hier 1980.
Ja, aber der muss dann ja, wenn Shailene 23 war. Gott.
Dazu kommen wir gleich.
Okay, alles klar.
Also er wuchs auf jeden Fall in einer ländlichen kleinen Umgebung auf namens Chico.
Das hört sich schon wieder nicht amerikanisch an. Das ist so.
Ja, aber das
ist, könnte Mexiko sein. Ja, oder New Mexico oder so diese Südstaaten.
Was heißt so?
Du, ist ja nicht schlimm.
Er hatte auf jeden Fall eine schwere Kindheit.
Oh Mensch.
Und zwar,
ich sehe es kommen, der könnte Mörder sein.
Und zwar war seine Mutter in ihrer Jugend eher wild unterwegs. Und zwar hatte sie mehrere wechselnde Männerbekanntschaften. Jetzt hör auf zu lachen.
War wild unterwegs. Das hast du, aber schön, hast du aber schön beschrieben. Gebe ich jetzt, deswegen musste ich leider, das war eine schöne Beschreibung. War eine Mutter.
Also, ja genau, das wollte ich ja jetzt damit umschreiben. Ich muss mir erstmal einen bekommen.
Tut mir leid, das war jetzt meine Schuld.
Geil.
Gut.
Ich darf dich aber nicht angucken.
Okay, ich gucke mir besser. Hallo Theo.
Also, auf jeden Fall brachte sie eben diese wechselnde Männerbekanntschaften mit nach Hause. Und Gerald musste sich anscheinend auch einiges von diesen Männern gefallen lassen.
Oh, scheiße.
Also was genau... Darauf wird jetzt nicht eingegangen, aber ja. Er musste sich anscheinend einiges gefallen lassen. Ich gehe jetzt nicht gleich vom sexuellen Missbrauch aus.
Ich gehe jetzt auch einfach nur vom körperlichen Missbrauch aus.
Genau.
Das genau. Reicht ja irgendwo schon.
Glaube ich nämlich auch. Gerald Gallego lernte auch seinen Vater nie kennen, da er zur Zeit seiner Geburt im Gefängnis saß. Also der Vater.
Ja, gut, okay. Ja, macht Sinn.
Und zwar wurde er beim Autodiebstahl in Mississippi verhaftet und er schwor sich, den nächsten Polizisten umzubringen, der ihm zu nahe kam. Sein Vater, Gerald Senior nennt man ihn auch einfach, weil er den gleichen Vornamen hat.
Ist ja üblich.
Ja. Gelang jedoch die Flucht aus dem Gefängnis, indem er eine Wache als Geisel nahm. Er wurde dann aber nach dem Mord an zwei Polizisten in Mississippi als erster in einer Gaskammer hingerichtet und Gerald Jr., also um den es hier jetzt dann geht, war zu dem Zeitpunkt gerade mal 9 Jahre alt. Es gibt wohl aber auch Quellen, die besagen, dass Gerald Jr. nie wusste, was sein Vater eigentlich gemacht hat, sondern in dem Glauben aufwuchs, dass sein Vater bei einem Unfall starb.
Ja gut, das macht man jetzt sehen, wie man möchte, also...
Aber da gibt es mehrere verschiedene Aussagen. Manche sagen, er wusste das und musste halt damit klarkommen, dass sein Vater ein mehrfacher Mörder ist.
Wäre jetzt halt schön zu wissen, was er dazu vielleicht gesagt hätte. Na, aber gut, das ist in dem vielleicht auch nicht möglich.
Gallego wurde auf jeden Fall bereits früh wegen mehrerer Diebstähle, Raubüberfälle bei der Polizei bekannt. Mit 13 Jahren begann er bereits eine Vergewaltigung an einem 6-jährigen Mädchen, welches in der Nachbarschaft lebte. Er wurde anscheinend auch verurteilt, weil er kam auch ins Gefängnis.
Jung,
ja, ist, ne? Genau, und er kam im Alter von 15 auf Bewährung wieder raus.
Okay.
Ja, ich weiß auch nicht. Er begann dann mit seinem Halbbruder, also die hatten wohl mehrere Brüder, also, aber ja, darüber gut, kann man nichts finden.
Das ist wirklich. Halt so, wenn die Mutter halt viel unterwegs ist, ne?
Genau. Also Stiefbruder, Halbbruder ist so dahingestellt. David Hunt hieß er, einen bewaffneten Raubüberfall. Und beide wurden dann in eine Besserungsanstalt eingewiesen und Gerald Gallego gelang jedoch die Flucht. Er stellte sich dann aber wieder selbst der Polizei und kam dann 1963 wieder auf Bewährung raus und da war er dann 17 Jahre alt.
Ja gut, in Amerika ist es ja eh so, dass du dann mit 18 rausgelassen wirst, weil du bist volljährig.
Ja.
Das ist ja das Merkwürdige da.
Im gleichen Jahr seiner Entlassung lernte er eine 21-jährige Frau kennen und heiratete diese im selben Jahr noch. Und zwar im Dezember 1963.
Da, wo er dann noch 17 war, ne? 63 kommt dann ja.
Ja. Im April 1964, also ein Jahr, nicht mal 5 Monate später, nach deren Hochzeit kam die gemeinsame Tochter Christa zur Welt. Also die beiden hatten dann schon ein Kind. Die Ehe wurde dann irgendwann zwischen 1964, also dem Geburtsjahr der Tochter, oder ein Jahr später geschieden. Es gibt keine wirklichen einstimmigen Angaben mit einem Scheidungsdatum. Deswegen variiert es zwischen den beiden Jahren. Und kurz vor seinem 20. Geburtstag, also 1966, heiratete Gerald bereits schon ein zweites Mal. Auch diese Ehe war nicht von langer Dauer, weil Gerald wohl sehr gewalttätig in seiner Ehe gewesen sein soll. Die Ehe dauerte ganze 26 Tage und wurde dann geschieden.
Hey, mein Mensch.
Die dritte Ehe ging er bereits schon im Oktober 1967 ein. Da war er dann 21 und auch diese wurde innerhalb eines Monats wieder geschieden.
Na Mensch.
Er ging dann eine Vernunftehe ein mit Frau Nummer 4.
Vernunft-Ehe?
Ja, weil sie schwanger gewesen ist.
Ah, okay, alles klar.
Sie heirateten im März 1969, da war er dann noch 22 Jahre alt. Und die wurde auch wieder innerhalb eines Monats geschieden. Die Frau wusste nämlich nicht, dass Jared Gallego eine Vorliebe für BDSM hatte, also
Oh,
SM.
ja.
Einfach nur, ne? Im selben Jahr, wie die Scheidung von Frau Nummer 4, begann er wieder mit seinem Halbbruder, Stiefbruder einen bewaffneten Raubüberfall auf ein Motel diesmal. Und zwar im Oktober 1969, da war er dann schon 23 Jahre alt. Und beide konnten kurz nach Antritt ihrer Haftstrafe aus dem Gefängnis fliehen. Keine Ahnung, was das ist, dass er das auch immer wieder schafft. Also sein
Ja.
Vater hat es ja auch geschafft und er hat es auch schon zweimal
Es liegt
geschafft.
in der Familie.
Anscheinend.
Rattengehen,
Und er wurde dann, also sie wurden dann natürlich wieder gefasst, so ist es nicht, und wurden dann zu 5 Jahren verurteilt. Und während seines Gefängnisaufenthaltes heiratete er ein fünftes Mal.
das ist ja auch das, was ich in Amerika so interessant finde, dass es so viele da anscheinend gibt, die sich im Knast
Ja, die sich
in.
Männer im Knast suchen.
Ja.
Ja, das gibt richtig viele. Auf jeden Fall war die Hochzeit am 5.10.1974 und Gerald war dann 28 Jahre alt. Er kam dann am 12.12.1975 aus dem Gefängnis. Also da war er dann 29. Und die Ehe wurde im August 1977 geschieden. Also die ging mal länger.
2 Jahre hoch.
Nee, am 5.10.1974 geheiratet und im
Au!
August 1977 geschieden, also fast 3 Jahre. Naja,
Ja gut, davor
vorher
saß.
immer nur einen Monat gefühlt,
Ich
also
wollte gerade
die.
sagen, davor saß auch, also während der Heirat saß er, während der Ehe saß er auch 1 Jahr lang im Knast, also in dem Sinne.
Ja, klar, aber dann war er ja trotzdem noch 1,5 Jahre mit, also war sie ja trotzdem noch 1,5 Jahre mit ihm zusammen. Vielleicht stand
Wow.
sie halt auch auf BDSM. Who knows? Am 10.09.1979, also 77, Entschuldigung, also am 10.09.1977, die Ehe davor, also die fünfte Ehe, wurde ja im August geschieden. Und im September lernte er dann eine ganz besondere Frau in seinem Leben kennen. Und zwar Charlene Williams. Denn Charlene Gallego war natürlich eine Gebo-, also war nicht natürlich, aber war eine geborene Williams. Und Charlene Williams wurde am 10. Oktober 1956 geboren, also 10 Jahre später als er.
Ah, okay.
Und ein paar Monate.
Ja.
Genau. Und auch sie wurde in Sacramento, Kalifornien geboren. Im Gegensatz zu Gerald wuchs sie aber in gutbürgerlichen Verhältnissen auf. Also sie wohnte oder wohnt auch mit ihren Eltern in einem sehr guten Wohnviertel. Die Eltern waren beide zusammen. Sie war Einzelkind. Sie hatte ein sehr gutes Bildungsniveau. Der Vater war Leiter eines Supermarktes in Stockton und sie war eigentlich Papas kleine Prinzessin.
Oh.
Also eigentlich so.
Ja, dann sucht man sich die Bad Boys.
Genau, Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? Janine war eine gute Schülerin auf einer sehr guten Schule und sie lernte auch zahlreiche Musikinstrumente zu spielen.
Okay.
Ja, also sie war anscheinend auch musikalisch begabt und deswegen hatten auch die Eltern die Hoffnung, dass Charlene am Musikkonservatorium in San Francisco angenommen werden würde.
Okay, ja.
Aber da kommt dann halt eben das Aber. Charlene wurde mit 14 Jahren alkoholsüchtig und hatte mit 12 Jahren bereits Kontakt mit Drogen. Sie erlangte gerade so ihren Schulabschluss und das College brach sie nach einem Semester ab.
Das war's denn, glaube ich, mit der Musikkarriere.
Ja.
Aber heutzutage wärst du vielleicht sogar Künstler geworden, also in dem Sinne.
Ja. Charlene wollte aber ganz wie ihr Vater trotzdem sein, und zwar so eine Geschäftsfrau sein. Und konnte auch mit Hilfe der finanziellen Unterstützung der Eltern einen Geschenkeartikelladen eröffnen. Der musste aber bald darauf Konkurs anmelden.
Ja gut, es rentiert sich halt einfach nicht, ne? So ist es nicht.
Nee.
So, Geschenkartikel in Sacramento, yay.
Auf jeden Fall, mit Anfang 20 war sie dann schon zweimal verheiratet und beide Ehen sind gescheitert. Also sie war dann auch schon zweimal geschieden und lernte, wie gesagt, am 10. September 1977 Gerald Gallego kennen.
Ich merke gerade, so in Amerika ist es mit dem Heiraten und dem Scheiden anscheinend weitaus einfacher als hier in Deutschland.
Ja.
Hier in Deutschland musst du ja, um dich extrem schnell scheiden zu lassen, ja wirklich einen guten Grund anbringen.
Ja.
Na gut.
Charlene war ja dann, wie gesagt, 22 Jahre alt und sie lernten, also Gerald Gallego und Charlene Williams lernten sich durch ein Blind Date kennen, welches eine Freundin organisiert hatte. Nach bereits einer Woche zogen Charlene und Gerald zusammen in ein Haus in Sacramento, also dieses Haus, Wohnung. Ich weiß jetzt nicht, es ist kein eins freistehendes Haus, also es ist keine Ahnung. Ja. Eines Tages lud Gerald eine minderjährige Ausreißerin zu den beiden nach Hause ein. Und dann hatten sie halt eine Dreiecksbeziehung, ne?
Okay.
Ja, so einfach geht's. Im Frühjahr 1978, also die lernten sich ja Mitte September 1977 kennen. Und ungefähr ein halbes Jahr später erwischte Gerald dann Charlene und die Ausreißerin alleine im Bett. Und Charlene gestand dann, dass sie bisexuell sei.
Ah, okay, ich wollte gerade sagen, bist du dir sicher, dass das so rum war? Aber ja, dann macht's Sinn.
Ja. Gerald verprügelte daraufhin Charlene und warf die Ausreißerin raus. Die Ehe war wohl auch generell so ein bisschen gewalttätiger, denn Gerald brach sich mal einen Finger, als er Charlene ins Gesicht schlug. Und Charlene schlug ihn mal mit einer Keule auf den Schädel. Und dadurch hatte er so eine Wunde.
Na gut, wirst du mal die zurückschlägt, ne? So ist nicht.
Ja, kann sich auch wehren.
Vor allem bricht sich ein Finger, der ins Gesicht schlägt. Was ist er denn für ein Idiot?
Könnte mir passieren, weißt du so, aber ja.
Also, es ist schrecklich, wie gesagt, wenn man seinen Partner schlägt, aber ganz ehrlich, wie blöd muss man sein, dass man jemanden schlägt und sich dabei den Finger bricht?
Ja, vielleicht hat sie ja eine Wange aus Stahl.
Stark Wangenknochen.
Zum 32. Geburtstag von Gerald, also es ist ja dann trotzdem noch 1978.
Folge, das ist so, einige machen solche Sachen innerhalb von Jahren durch, bei denen, weiß nicht, fünf Ehen innerhalb von fünf Jahren.
Ja, ist ja auch gefühlt so. Läuft. Genau, also Gerald ist jetzt 32, also sein 32. Geburtstag steht an. Wir haben immer noch 1978. Weil er wurde ja 1946 geboren.
Er ist jetzt 32 Jahre alt, er hatte 6 Ehen mit 17 Finger an.
Er ist auch gar nicht verheiratet.
Was waren sie nicht?
5 Ehen. Ja, er ist noch nicht verheiratet.
Ah, noch nicht verheiratet? Oi.
Nein.
Also 5 Ehen mit 32, was für ein Versager.
Ja. Und Charlene lud dann auch die Tochter von Gerald zu dem 32. Geburtstag ein, und zwar die Erstgeborene. Also ich weiß nicht, was. Er war ja das erste Mal verheiratet, hatte eine Tochter und die hieß ja Christa.
Ja.
Und dann hatte er nochmal irgendwie eine Vernunft-Ehe mit einer Frau, die ja auch schwanger gewesen sein soll. Ob dieses Kind überlebt hat oder keine Ahnung, jemals geboren wurde, das ist überhaupt nicht bekannt, weil es ist irgendwie nur immer die Rede von dieser ersten Tochter, und zwar Christa.
Okay, dann ist die ja praktisch, wenn er sie, ich glaube, da war 17, glaube ich, als die gezeugt wurde,
also oder? Sie ist 14 mittlerweile.
Dann kommt das ungefähr
zu seinem 32. Geburtstag. Boah. Fast 14. Oder ist 14. Am seinem 32. Geburtstag vergewaltigte er seine eigene Tochter. Und später kam heraus, dass Gerald seine Tochter bereits seit ihrem 6. Lebensjahr regelmäßig missbrauchte.
Hm. Toll.
Ja.
Einfach eine tolle Persönlichkeit.
Ja, total. Es geht ja noch weiter. Und zwar wurde Gerald impotent. Er konnte keinen normalen Geschlechtsverkehr mehr mit seiner, also mit seiner Charlene haben.
Finde ich jetzt gerecht, ist wenigstens mal ein bisschen, ne, wo man sich so denkt, es geschieht ihm recht.
Ja. Und er hatte so, also sie spielten dann so mehrere Fantasien durch, die ihn erregten. Bei jemandem, der auf BDSM steht. Haben, also letztendlich ist es einfach ein Pärchen, was ich glaube gesucht und gefunden hat. Und wurde, sie beiden wurden auch ein, zu eines der schlimmsten Pärchen. Die beiden wollten sich Sexsklaven halten. Und andere beherrschen und brutal zu behandeln, erregte die beiden.
Das erinnert mich an die beiden, die wir hatten aus Kanada.
Ja.
Irgendwie.
Ja. Deswegen, ich habe auch die ganze Zeit geguckt, ob es, ob das die beiden sind, aber dann habe ich immer nach den Namen gesehen, dass das nicht die beiden sind.
Wie gesagt, die beiden waren ja auch, glaube ich, waren ja eigentlich auch die ganze Zeit in Kanada. Ich glaube, nur einmal irgendwie ist er mit der Schwester von einem nach Amerika gefahren. Hört euch die, guckt euch die Folge einfach nochmal an. Hört sie ja gar nicht, Entschuldigung.
Auf jeden Fall, was jetzt kommt, habe ich so ein bisschen, also eigentlich nicht zu vergleichen mit Bonnie und Clyde 2.0,
ja,
aber
ja,
auch ein sehr bekanntes Serienmörderpärchen. Kommen wir jetzt dazu, Charlene und Gallego. Und zwar am 11. September 1978, also immer noch im selben Jahr, wo er 32 wurde. Ja, also fuhren Gerald und Charlene am frühen Nachmittag mit ihrem Auto in die Innenstadt von Sacramento. Also sie sind, wie gesagt, in die Innenstadt gefahren und wollten sich in einem Einkaufszentrum nach Opfern umschauen. Eben um Sexsklaven zu kidnappen.
Ja.
Charlene sprach dann die 17-jährige Wanda Scheffler und ihre Freundin Kippy Ford, die war 16 Jahre alt, an. Die beiden wurden von Charlene als ideale Sexsklavinnen auserkoren und sie lud die beiden dann zum Kiffen ein. Charlene, also die sollte dann halt, die sollten halt einfach mit zum Auto kommen. Und in dem Auto wartete eben Gerald mit einer Waffe. Bedrohte die beiden und deswegen mussten die beiden dann eben ins Auto steigen.
Aber wurde nichts aus dem Kiffen.
Nee, wurde nichts.
Scheiß.
Und irgendwo in der Sierra von Nevada wurden die beiden dann sexuell missbraucht.
Huh.
Und Gerald und Charlene fuhren zu einem Feldweg danach. Die beiden Mädchen mussten aussteigen. Gerald nahm einen Wagenheber und schlug auf die beiden ein. Er stieg dann in das Auto wieder ein. Er merkte aber, dass die beiden noch lebten. Er stieg dann also wieder aus und erschoss die beiden. Die beiden Mädchen wurden 2 Tage nach ihrem Verschwinden gefunden.
Aber selbst das, was er anscheinend kann, kann er nicht richtig.
Nee, nicht wirklich.
Oh, das ist ja schrecklich. Aber ja, also das, ich glaube, das mit der Wüste dann in Nevada, das ist eigentlich perfekt Ablagerort für Leichen.
Ja, aber sind ja dann zum Feldweg gefahren.
Ja, das ist das Problem. Du nur fährst in die Wüste rein, schmeißt die Beine raus und dann fährst du weg.
Ja.
Weil spätestens in der Wüste verdursten sie.
Ja.
Hm.
So, 15 Tage später nach dem ganzen Vorfall heirateten Charlene und Gallego. Gerald endlich und waren dann eben die Gallegos.
Hey.
Und die beiden zogen nach Nevada, Reno. Okay. Und Gerald Gallego fand einen, also unter dem falschen Namen, Stephen Robert Fail. Oder Fail.
Fail, glaube ich, eher Fail.
Arbeit als Fernfahrer und pendelte immer zwischen Sacramento und Reno. Und Charlene arbeitete bei einer Fleischverpackungsfabrik in Reno. Und Gerald wurde dann Anfang Juni 1979 arbeitslos. Und am 24. Juni 1979 waren die 14-jährige Brenda Judd und die 13-jährige Sandra K. Colley auf einem Rummelplatz in Washoe County oder Wahoo County.
Okay.
Und verschwanden dann beide auf einmal.
Washoe County oder sowas.
Ja. Die Polizei wurde eben informiert und viele suchten nach den Kindern. Ich meine, 13 und 14 sind ja nun mal Kinder.
Ja.
Charlene schaffte es auch wieder in diesem Fall, ihr Vertrauen zu erwecken und die beiden Kinder stiegen in das Auto von Charlene und Gerald. Gerald saß dann wieder hinten im Wagen, bedrohte die beiden mit einer Waffe, damit die einstiegen und fing während der Fahrt an, die beiden zu belästigen. Der Grund dafür, warum er jetzt auch schon zum zweiten Mal 2 Mädchen entführte, lag darin, dass er wollte, dass ihm eine dabei zugucken muss, was er mit der anderen macht.
Okay.
damit er sich an der Angst von der anderen laben konnte. Weil die ja wusste, das Gleiche passiert mir gleich.
Was ja, ihr passiert. Höchstwahrscheinlich.
Das gab ihm ein Gefühl von Macht, was ihn nur noch mehr erregte.
Aber er war trotzdem impotent.
Nee,
nicht mehr?
Nicht mehr.
Ah, dich nicht mehr.
Nein, also er war, er konnte halt einfach nur keinen normalen Sex mehr mit seiner Frau haben.
Mhm.
Er konnte halt einfach nur keinen normalen Sex mehr haben. Okay. Und nur noch so einen komischen Sex. Mhm. Die beiden wurden in der Wüste von Nevada sexuell missbraucht und beide wurden erschlagen.
Mhm.
Ja. Leichen fand man erst 20 Jahre später.
Wie gesagt, ne, in der Wüste, die durchkämmt auch keiner.
Ja, ist auch ein bisschen schwierig.
Deswegen.
Es geht direkt weiter. Ja. Und zwar ein Dreivierteljahr, fast Jahr später. Und zwar am 24. April 1980 wieder in Sacramento waren die beiden 17-jährigen Karen Shipman Twix und Stacy Ann Redican auch wieder in einem Einkaufszentrum und wurden wieder entführt. Und auch die beiden, es war wieder dieses Schema F, Charlene lockte sie zum Auto, Jared wartete dort, bedrohte sie mit der Waffe, die beiden mussten ins Auto einsteigen. Es war wie immer, Charlene war immer die Fahrerin.
Mhm. Ja, macht ja auch Sinn, weil eigentlich ist er da der treibende Keil.
Genau, und er saß immer hinten mit den Mädels.
Also wird auch höchstwahrscheinlich wieder während der Fahrt in höchstwahrscheinlich angefangen haben.
Genau, er verging sich im Auto an den beiden nacheinander, die beiden 17-Jährigen wurden mit einem Hammer erschlagen und wurden beide in Nevada vergraben. Die Leichen wurden 3 Monate später gefunden nach ihrem Verschwinden. 2 Monate später, nicht mal 1,5 Monate später in Oregon, verschwand dann die 21-jährige Linda Aguilar. Sie war eine Anhalterin und sie war schwanger. Sie passte eigentlich gar nicht ins typische Raster der beiden, aber auch sie wurde sexuell missbraucht und auf sie wurde mit einem Stein auf den Schädel eingeschlagen. Sie wurde an den Händen und Füßen gefesselt und sie wurde lebendig begraben.
Hm.
Man fand ihre Leiche 2 Wochen später. 1 Monat wieder später. Am 17. Juli 1980, jetzt wieder in West Sacramento, wurde die 34-jährige Virginia Mochel entführt. Sie wurde nach dem Ende ihrer Schicht auf einem Parkplatz eben entführt und die beiden, also Charlene und Gerald Gallego, sollen sie mit zu sich nach Hause genommen haben, dort vergewaltigt haben, mit einer Peitsche misshandelt und sie dann erwürgt haben. Die Leiche wurde 3 Monate später gefunden. Also wir haben jetzt innerhalb von einem Zeitraum von 2 Jahren 8 Morde.
Ja, ja, vor allen Dingen auch das Spektrum der Opfer ist ja ziemlich gewachsen.
Ja.
So von 14 bis 34.
Ja, genau. Ui. Die beiden stritten, wie gesagt, zunächst erst ihre Taten ab. Am 17.01.1981, also 1980 war ja das mit Mary Beth und Greg Miller.
Ah, ja, stimmt, das war die Einleitung.
Genau, das war ja die Einleitung. Und die beiden wurden ja deswegen festgenommen und die saßen ja immer noch in Untersuchungshaft. Mhm. Die beiden haben ja die ganze Zeit immer alles abgestritten und am 17.01.1981 brachte Charlene in Haft eben ihren Sohn zur Welt. Sie war ja zu dem Zeitpunkt schwanger.
Ja, stimmt. Da war ja noch was.
Genau, und zwar kam das Kind dann zu den Eltern von Charlene. Und nach dieser Geburt gab es anscheinend irgendeinen Wandel bei Charlene. Und zwar, sie beschuldigte ihren Mann Gerald für alles. Aber nicht nur wegen der Geburt gab es diesen Wandel bei Charlene, sondern auch, weil sie wusste, dass ihr die Todesstrafe droht.
Ja.
Charlene bot den Mittlern dann einen Deal an. Und zwar, sie sagt aus und gibt Informationen preis. Dafür kommt die Todesstrafe vom Tisch. Die Ermittler gingen auch darauf ein. Und zwar versprachen sie ihr eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren und 8 Monaten, wenn Charlene eben halt alles gesteht und die Informationen preisgibt. Das war damals sehr, sehr umstritten. Einmal von den Eltern der ganzen Opfer und auch so von der Presse. Die Ermittler, also auch ein Ermittler meinte, dass er es nicht bereut, weil sonst so viele Morde eben nicht aufgeklärt worden wären. Weil zu dem Zeitpunkt, als sie eben Charlene und Jared Gallego festgenommen haben, haben sie sie ja letztendlich nur festgenommen für den Mord an Mary Beth und Greg Miller und wussten ja gar nichts von den anderen.
Na gut, klar.
Charlene gestand eben, dass der Mord von, also an Mary Beth und Greg vorsätzlich geplant war. Sie warteten an dem Abend auf ein geeignetes Entführungsopfer und beide wurden eben von Gallego mit einer Schusswaffe bedroht. Greg Miller wurde dann erschossen und entsorgt und Mary Beth nahm die beiden mit nach Hause. Jared ging dann, also ja, schleifte Mary Beth dann ins Schlafzimmer und Charlene sollte in einem anderen Zimmer, also im Wohnzimmer, warten, durfte nicht mit ins Schlafzimmer. Und Jared missbrauchte Mary Beth dann die ganze Nacht. Charlene ist immer wieder auf der Couch eingeschlafen und wurde immer wieder durch die Schreie von Mary Beth geweckt. Am nächsten Morgen war Mary Beth übel zugerichtet und sie fuhren dann mit ihr in ein Waldstück. Jared sagte dann eben zu Mary Beth, dass sie sich hinlegen sollte und Jared schoss ihr dann in den Kopf. Charlene sagte, dass sie Angst habe vor Jared und Jared sagte aber, dass Charlene auch aktiv bei den Vergewaltigungen dabei war und auch Freude daran hatte. Der Prozess gegen Jared begann dann am 15. November 1982 in Martinez und dauerte 7 Monate. Im Fall Greg Miller und Mary Beth Sowers, die letzten beiden Opfer eben der Pärchen, erhielt er daraufhin am 22. Juni 1983 die Todesstrafe. Er wurde für 2 weitere Mordopfer nach Nevada überstellt, und zwar für die Mordopfer Karen Shipman Twiggs und Stacy Ann Redican. Dort wurde ihm auch nochmal der Prozess gemacht und die Einwohner von Kalifornien riefen eine Unterschriftenaktion ins Leben, damit das Paar zu einer Todesstrafe verurteilt wird. Charlene wurde eben zu diesen 16 Jahren und 8 Monaten verurteilt, sie ist da raus gewesen. Und der zweite Prozess ging für Jared von Mai bis Juni 1984 und er wurde dann auch nochmal zum Tode verurteilt. Das heißt, Jared Gallego gehört zu den wenigen Kriminellen, die rechtlich betrachtet in 2 Bundesstaaten in der Todeszelle sitzen.
Also, sitzt er noch oder ist er...
Ja, warte.
Entschuldigung.
Charlene wurde im Alter von 40 Jahren entlassen. Sie lebt unter einem anderen Namen, Freiheit. Jared richtete mehrere Gnadengesuche an Gouverneure und Bundesbehörden. Alle waren erfolglos. Es gab auch noch einen ewig langen Rechtsstreit wegen was Rechtlichem. Und einen Tag nach seinem 56. Geburtstag, am 18. Juli 2002, starb Jared Gallego im Haftkrankenhaus.
Oh, okay.
Wegen was mit Charlene Gallego, früher Williams ist, weiß man eben nicht, weil man ja eben ihren Namen nicht weiß.
Ja, dann soll man, die sollen ja dann auch, sag ich mal, in dem Sinne geschützt sein, damit sie ein neues Leben anfangen können.
Genau. Ja. Da haben wir die Love Slave Killers, wurden sie nämlich auch übrigens genannt. Und deswegen heißt der Fall auch die Love Slave Killers, und zwar die Sexsklavenkiller.
Ja, gut.
Also, sie wollten sich ja eigentlich, war ja der Gedanke dahinter, hinter dem Ganzen, ja, von wegen sich selbst Sexsklaven zu halten. Warum er die dann letztendlich getötet hat, keine Ahnung, warum dieser Schalter umgelegt wurde.
Das ist wahrscheinlich.
Und ja, ich habe mir dazu halt einige Dokus angeguckt und. Letztendlich wurde dann immer wieder gesagt, dass Jared nicht als Mörder geboren wurde, sondern zum Mörder gemacht wurde. Charlene aber wahrscheinlich.
Als Mörder geboren?
Ja. Also, ist, so, also so dieses, weil es bei ihr, also sie soll wohl auch, ja, auf komische Sachen, also es was heißt nicht auf komische Sachen, nein, sie mochte halt Sex zu dritt, das ist jetzt nichts Komisches.
Das ist nichts Komisches.
Aber letztendlich gibt es ja bei ihr keinerlei Anzeichen, oder ich sag mal jetzt nicht Gründe oder so, wie jetzt bei Jared.
Ich finde trotzdem, das ist so eine Aussage zum Morden geworden, das ist für mich Schwachsinn, weil im Endeffekt jemanden zu töten ist eine grundlegende eigene Entscheidung. Du kannst aus Notwehr töten. Das ist, wie gesagt, das ist was, das passiert im Affekt.
Ja, natürlich ist es deine eigene Entscheidung.
Ja, deswegen dieses zum Morden töten, das ist so, das hört sich immer so an, ja, die konnten gar nichts dafür, das ist passiert, weil sie so sind, wie sie sind. Nein.
Nein, das sage ich ja gar nicht.
Ja, aber das hört sich immer so danach an.
Das meine ich nicht, dass er nichts anderes hätte werden können, sondern dass das...
Kein Anzeichen gab.
Nein, sondern einfach, dass derjenige eben so aus dem, also so einfach dafür geboren worden ist, dass es seine, dass es für ihn das gewesen, was, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Man sagt es doch auch so, du bist geboren worden, um Pilot zu sein. Weil du das wahrscheinlich richtig gut kannst. Und sie konnte das ja auch gut.
Na Mensch. Ja, gut, dann ist es manipulativ gewesen. Das ist es.
Ja. Also sie, bei
Wirklich die
ihr gibt's
beste
halt, sie
Voraussetzung.
wurde halt nicht dazu gemacht, sage ich mal.
Ja.
Also sie hat halt gar keinerlei, also dieses,
Also
also
es lässt
ihre
sich nichts in
Eltern,
ihrer Vergangenheit finden, was dazu
ja,
führt.
außer dass ihre Eltern halt Messi, also das Messi-Syndrom hatten.
Naja,
Aber
gut,
wodurch das
sie Drogenmissbrauch
Messi-Syndrom,
mit 12.
ja klar,
Das kann
natürlich dieses
zu
Abrutschen.
Psychosen führen. Also das ist dann schon wieder so, das mag es erklären, warum man denn zum Morden kommt durch Psychosen. Also wir wissen jetzt anscheinend nicht, was sie für Drogen genommen hat. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass es Amerika ist, wird es nicht so
Aber
bei.
nicht, also sie war letztendlich ja nur alkoholsüchtig. Also mit den Drogen kam sie nur in Kontakt. Nicht, dass sie die regelmäßig genommen hat, das habe ich nicht gefunden.
Reicht ja auch eine Droge, die kannst du ja auch sofort Psychosen von kriegen.
Ja.
Das ist ja zum Beispiel.
Kenne ich mich nicht so aus.
Ja, das hast du ja bei vielen. Da hast du einmal was blöd gestreckt ist oder mit irgendwas vermischt ist, dann kriegst du auch sofort Psychosen. Das ist ja zum Beispiel, warum viele in Berlin. Ich sage jetzt nichts gegen das Kiffen, sollt ihr machen, wie ihr wollt, aber überlegt euch, wo ihr es kauft, weil wenn ihr zum Beispiel in Berlin an irgendwelche Ecken geht, da kriegt ihr auch, dass es gestreckt und weiß ich was, und dann könnt ihr euch auch beim ersten Joint zu Tode rauchen. Weil ihr, weiß ich was, einen Schock oder sowas fessig. Also da ist Zeug drin, das solltet ihr euch nicht geben.
Machst du die Verabschiedung?
Ja, also das war wieder ein sehr schöner Fall. Hat mich sehr gefreut. Und macht's schön.